Die Musikstunde Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry. Ich bin Opernsängerin. Heute möchte ich Sie mitnehmen in das Leben einer Frau, die schon zu Lebzeiten gefeiert wurde und die dennoch einen hohen Preis für ihre Kunst zahlte. Es geht um Clara Schumann, geborene Wieck, die wohl größte Klaviervirtuosin des 19. Jahrhunderts. Die Ausübung der Kunst ist ein Teil meines Ichs. Sie ist mir Luft, in der ich atme. Als Clara Schumann diesen Satz im Jahr 1868 an Johannes Brahms schrieb, lag bereits ein außergewöhnliches Künstlerleben hinter ihr. Sie war europaweit bekannt, bewundert und respektiert. Doch dieser Ruhm war kein Geschenk des Schicksals. Er war das Ergebnis jahrelanger Arbeit und einer Kindheit, die kaum Raum für eigene Entscheidungen ließ. Clara wurde am 13. September 1819 geboren. Und noch bevor sie sprechen konnte, war ihr Lebensweg bereits festgelegt. Ihr Vater, Friedrich Wieck, hatte entschieden, aus seiner Tochter eine große Künstlerin zu machen. Sollte es ein Mädchen sein, so war er überzeugt, ließe es sich besonders gut formen, lenken und disziplinieren. Er nannte sie Clara, die Helle, die Glänzende. Der Name war Programm. Schon als Kind stand Clara auf der Bühne. Das Publikum staunte über das scheinbar mühelose Spiel des Wunderkindes am Klavier. Doch hinter diesem Bild stand kein Zufall, sondern ein ehrgeiziger Vater mit klarem Kalkül. Er organisierte Auftritte, platzierte Berichte in Zeitungen und ließ Porträts seiner Tochter anfertigen, die bei Konzerten verkauft wurden. Clara war nicht nur Musikerin, sie war eines der frühesten Beispiele gezielter musikalischer Selbstvermarktung. Die musikalische Begabung hatte sie von ihrer Mutter, Marianne Wieck, selbst eine talentierte Sängerin und Pianistin. Doch die Ehe der Eltern zerbrach und mit ihr die familiäre Sicherheit. Nach dem damals geltenden Recht blieb die kleine Clara bei ihrem Vater. Die Mutter durfte ihre Tochter nur noch kurze Zeit bei sich behalten. Für Marianne Wieck war dieser Abschied kaum zu ertragen. Dennoch stimmte sie der Trennung zu. Ein Hinweis darauf, wie unerträglich das Leben an der Seite ihres Mannes geworden sein muss. Eine Scheidung galt zu dieser Zeit für Frauen als gesellschaftlicher Skandal. Marianne wagte sie trotzdem und nahm die sozialen und wirtschaftlichen Folgen bewusst in Kauf. Clara wuchs nun unter der Kontrolle des Vaters auf. Er bestimmte ihren Alltag, ihre Ausbildung und ihre Auftritte und sogar ihre Erinnerungen. Kurz vor ihrem 8. Geburtstag begann er ein Tagebuch für sie, das er selbst führte. Er schrieb darin in der Ich-Form, als wäre er seine Tochter, und stellte sich selbst als den Vater dar. Dieses Tagebuch wurde zum Instrument der Erziehung und der Deutungshoheit über Claras Leben. Auffällig ist, dass Clara erst spät zu sprechen begann und zeitweise schlecht hörte. Aus heutiger Sicht liegt die Vermutung nahe, dass die spannungsgeladene Atmosphäre im Elternhaus eine Rolle spielte. Vielleicht lernte das Kind früh, sich innerlich zurückzuziehen, um sich zu schützen. Und doch entwickelte Clara gerade aus dieser Enge heraus eine außergewöhnliche Ausdruckskraft. Was sie nicht sagen konnte oder durfte, brachte sie zum Klingen. Auf der Bühne fand sie ihre Stimme, nicht im Wort, sondern in der Musik. Wenn Clara später schrieb, dass Kunst für sie Luft zum Atmen sei, dann spricht daraus nicht nur die Leidenschaft, sondern auch Überleben. Musik war für sie nicht bloß Beruf oder Begabung, sie war Lebensraum und Freiheit. Das Jahr 1830 markiert einen Wendepunkt im Leben von Clara Schumann. In diesem Jahr zieht ein neuer Klavierschüler in das Haus ihres Vaters ein, Robert Schumann. Robert ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Er hat sein Jurastudium abgebrochen, um sich ganz der Musik zu widmen. Ein Schritt, der alles andere als selbstverständlich ist. Auf Anraten seiner Mutter wendet er sich an Friedrich Wieck, den er aus seiner Leipziger Studienzeit bereits kennt und als hervorragenden Lehrer in Erinnerung behalten hat. So kommt Robert in das Wieck'sche Haus und damit in unmittelbare Nähe zu Clara, die 9 Jahre jünger ist als er. Robert bleibt nur knapp ein Jahr. Schon bald kommen im Zweifel an Wiecks Unterrichtsmethoden, die strenge Disziplin, die endlosen Fingerübungen und das tägliche, beinahe mechanische Üben erscheinen ihm überzogen. Vor allem aber setzt ihm etwas anderes zu. Seine junge Mitschülerin macht rasendere Fortschritte als er selbst. Das Wunderkind im eigenen Haus überholt ihn. Während Robert mit sich und seinem Weg ringt, wird Claras Ausbildung weiter konsequent vorangetrieben. Sie soll nicht nur eine herausragende Pianistin werden, sondern auch komponieren. Bereits 1833 zeigen sich die ersten Spuren eines Werks, das bald zu ihrem bekanntesten werden sollte, eines Konzerts für Klavier und Orchester. Zunächst entstand der spätere Finalsatz. Im Mai 1834 spielte Clara diesen Satz erstmals mit dem Leipziger Gewandhausorchester, ein bemerkenswerter Schritt für eine kaum 15-jährige Musikerin. Die Uraufführung des vollständigen Konzerts fand 1,5 Jahre später, am 9. November 1835, im Leipziger Gewandhaus statt, mit der 16-jährigen Komponistin selbst am Klavier und Felix Mendelssohn am Dirigentenpult. 1837 erschien das Werk schließlich im Druck, gleichzeitig in Leipzig, Paris und Hamburg. Schon dieser Umstand zeigt, wie international Claras Name zu diesem Zeitpunkt wahrgenommen wird. Bei der Orchestrierung hat Robert Schumann ihr stellenweise geholfen, doch das Werk trägt unverkennbar Claras Handschrift. Das Klavierkonzert steht in der Tradition jener damals äußerst beliebten virtuosen Konzerte von Komponisten wie Friedrich Kaltbrenner oder Henry Hertz. Werke, die vor allem auf brillante Bühnenwirkung zielten. Clara kannte diese Musik bestens. Sie hatte sie oft selbst gespielt. Und wie ihre Kollegen schrieb auch sie ihr Konzert in erster Linie für den eigenen Vortrag. Entsprechend fehlt es nicht an virtuosen Spielfiguren, an brillanten Läufen und technischen Herausforderungen, die ihre außergewöhnliche Fähigkeiten eindrucksvoll zur Schau stellen. Doch bemerkenswert ist, dass Clara in vielen Passagen über bloße Virtuosität hinausgeht. Sie wagt eigenständige Lösungen, entwickelt neue klangliche Ideen und zeigt ein feines Gespür für Form und Ausdruck. Das Publikum reagiert begeistert, die Kritiker zeigen sich beeindruckt. Die Wirkung, die sie erzielen wollte, stellt sich ein und mehr noch. Mit diesem Werk tritt Clara Schumann nicht nur als Virtuosin hervor, sondern als ernstzunehmende, eigenständige Komponistin. Wir werden das gesamte Klavierkonzert mit der Klaviervirtuosin Beatrice Rana hören, begleitet vom Chamber Orchestra of Europe unter dem Dirigat von Yannick Nesse-Séguin. Beatrice Rana spielt das Konzert sehr klar und direkt, ohne das Virtuose in den Vordergrund zu stellen. Gerade in den ruhigeren Passagen nimmt sie sich die Zeit und lässt die Musik ruhig sprechen. Das Orchester bleibt dabei eng mit dem Klavier verbunden und reagiert sehr aufmerksam. Wir hören nun den ersten Satz Allegro maestoso. Wenn man das Klavierkonzert von Clara Schumann hört, vergisst man leicht, wie jung seine Schöpferin war. Dieses Werk entfaltet ein Feuerwerk an Ideen. Es verbindet Einfälle mit erstaunlicher Souveränität. Man kann kaum glauben, dass hier eine 14- oder 15-Jährige komponiert hat. Unwillkürlich stellt sich die Frage, wie konnte ein Teenager ein derart komplexes musikalisches Gefüge so sicher beherrschen? Wie war es möglich, nicht nur die technischen Anforderungen zu meistern, sondern auch die musikalische Sprache der Zeit so selbstverständlich zu sprechen? Das Konzert trägt alle Merkmale der frühen romantischen Epoche in sich. Eine große harmonische Beweglichkeit, rhythmische Freiheit, fließende Formen und eine Emotionalität, die weit über das rein Virtuose hinausgeht. Gleichzeitig verlangt es stupende technische Brillanz. Hinzu kommt etwas Entscheidendes. Clara begegnete bereits in jungen Jahren den führenden Persönlichkeiten der damaligen Musikwelt. Sie hörte und spielte Werke von Virtuosen wie den schon erwähnten Friedrich Kalkbrenner, Sigismund Thalberg, Franz Liszt und Frédéric Chopin. Sie erlebte Geiger wie Niccolò Paganini und Louis Spohr und sie kannte die Musik von Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy oder Hector Berlioz. Auch die italienischen Opern des Bel Canto von Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti und Gioachino Rossini waren ihr vertraut. Sie spielte sie in eigenen Klavierbearbeitungen im Konzertsaal. All das nahm sie auf, bewusst und unbewusst. Sie absorbierte jene Elemente, die man den brillanten Stil nennt. Technische Kühnheit, funkelnde Läufe, große Gesten und romantische Leidenschaft. Mit genau diesem Stil reisten im 19. Jahrhundert unzählige Virtuosen durch Europa, um ihr Publikum in Staunen, Rührung oder gar Ekstase zu versetzen. Auch Claras Klavierkonzert steht in dieser Tradition. Und doch geht es darüber hinaus. Das Werk weist bemerkenswerte Neuerungen auf. Die drei Sätze sind nicht isoliert aneinandergereiht, sondern gedanklich miteinander verbunden. Besonders überraschend ist der zweite Satz und vielleicht ist es gerade diese Romanze, die uns Clara Schumann besonders nahe bringt. Nach all der Brillanz, nach den funkelnden Läufen und dem selbstbewussten Auftritt des ersten Satzes verändert sich die Atmosphäre plötzlich. Das Orchester tritt zurück, der Raum wird weiter und stiller und dann beginnt ein Dialog. Das Klavier begegnet dem Solo-Cello wie einer vertrauten Stimme. Es ist, als würde Clara hier eine andere Seite von sich zeigen. Nicht die gefeierte Virtuosin, sondern die empfindsame Frau, die eine Frage stellt und das Cello antwortet ihr gefühlvoll. Für einen Moment wird das große Konzert zur Kammermusik, zu einem intimen Gespräch im Salon. Hören wir nun den zweiten Satz aus dem Klavierkonzert A-Moll, von Clara Schumann.
Thank you.
Die junge Komponistin Clara Schumann bewegte sich nicht im luftleeren Raum. Ihr Klavierkonzert steht in einem lebendigen Dialog mit der Musik ihrer Zeit. Besonders deutlich ist die Nähe zu Frédéric Chopin, dem Clara bereits als 12-Jährige auf einer Konzertreise nach Paris begegnet war. Betrachtet man die Anlage ihres Konzerts, so erinnert sie auffallend an Chopins erstes Klavierkonzert. Ein kraftvolles Allegro maestoso eröffnet das Werk, es folgt eine lyrische Romanze und das Finale ist von einem polnischen Tanzrhythmus geprägt. Auch die Rolle des Orchesters entspricht diesem romantischen Verständnis. Es tritt nicht mehr in den klassischen Wettstreit mit dem Solisten, sondern bereitet ihm die Bühne und rückt ihn ins Licht, ganz im Sinne des Belcanto-Ideals, das Chopin aus der Oper übernommen hatte. Die funkelnden, weit aufgreifenden Läufe, die chromatischen Arabesken und die leidenschaftlichen Steigerungen erinnern ebenfalls an Chopins Klangsprache. Doch Clara übernimmt diese Elemente nicht einfach, sie formt sie nach eigenen Bedürfnissen. Ein weiterer wichtiger Impuls kam aus ihrer unmittelbaren Umgebung in Leipzig. Felix Mendelssohn-Bartholdy hatte kurz zuvor sein erstes Klavierkonzert komponiert. Von ihm dürfte Clara die Idee übernommen haben, die drei Sätze ohne Pause ineinander übergehen zu lassen. Nach dem Vorbild von Felix Mendelssohn-Bartholdy verzichtet sie auf ein ausgedehntes Orchestertutti zu Beginn und auf die Einbindung auskomponierter Kadenzen in den musikalischen Verlauf. Damals war das ein Bruch mit der klassischen Tradition. Felix Mendelssohn-Bartholdys improvisatorischer Gestus, dieses freie, episodische Fließen der Gedanken, spiegelt sich ebenfalls in Claras Werk wider. So entsteht ein Konzert, das sich keiner starren Form unterwirft. Es verbindet dialogische Konzertstruktur mit bravourösen Episoden des Klaviers und wirkt dabei fast improvisiert, als entstünde die Musik im Augenblick. Interessant ist, wie eng auch die Klavierkonzerte Claras und Roberts miteinander verbunden sind. Beide stehen in A-Moll. Beide gingen ursprünglich aus einsätzigen Werken hervor und als Roberts Konzert 1845 in Dresden uraufgeführt wurde, war es wiederum Clara, die den Solopart spielte. Selbst musikalisch gibt es Berührungspunkte. Ein Motiv aus Claras Finale findet sich in der Coda von Roberts erstem Satz wieder. Aber Claras Klavierkonzert entstand 10 Jahre vor Roberts. All das zeigt, wie stark diese beiden Künstler einander beeinflussten. Und doch spricht aus Claras Konzert eine ganz eigene Stimme. Die pianistischen Anforderungen sind enorm. Die Energie ist unmittelbar spürbar. Man hört, dass hier jemand komponiert, der am Instrument vollkommen zu Hause ist. Die technischen Herausforderungen sind kein Selbstzweck, sondern ein Ausdruck einer starken, selbstbewussten Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit entfaltet sich im Finale noch einmal in besonderer Weise. Hier verbindet sich tänzerischer Impuls mit brillanter Virtuosität. Hier zeigt Clara noch einmal ihre ganze Strahlkraft. Hören wir nun das Finale aus dem Klavierkonzert A-Moll mit der Klaviervirtuosin Beatrice Rana, begleitet vom Chamber Orchestra of Europe unter dem Dirigat von Yannick Nézet-Séguin.
Thank you.
Ein entscheidender Einschnitt in Claras Leben ereignete sich an ihrem 16. Geburtstag am 13. September 1835. Wie stets hatte der Vater die Feier organisiert und die Gäste ausgewählt. Unter den Gratulanten waren erstmals auch jüngere Männer, darunter der Leipziger Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann. Clara schrieb ihrer Freundin Emilie Liszt am nächsten Tag begeistert, noch nie sei ein Geburtstag so schön gewesen. Man feierte, spazierte, sprach miteinander und Roberts Geschenk, ein kleines Porzellankörbchen, bedeutete ihr besonders viel. Bald lagen die Gefühle offen. Wenig später notierte Robert in seinem Tagebuch: Der erste Kuss im November. Für Claras Vater war das inakzeptabel. Um jeden Preis wollte er die Beziehung verhindern. Anfang 1836 brachte er Clara nach Dresden, um sie von Robert fernzuhalten. Doch dort kam es am 9. Februar zu einem heimlichen Wiedersehen und zu einem Verlobungskuss. Als Wieck davon erfährt, geriet er außer sich. Er verbot jeglichen Kontakt zwischen den beiden, zwang Clara, ihre Korrespondenz mit Robert herauszugeben und drohte sogar, Robert zu erschießen, sollte er sich ihr noch einmal nähern. Für Robert war das ein Schock. Er hatte geglaubt, zumindest geduldet zu werden. Nun brach für ihn eine Welt zusammen. Wieck handelte schnell. Er organisierte umgehend eine Konzertreise über Dresden und Görlitz nach Breslau, die Clara bis mindestens April 1836 von Robert fernhalten sollte. Doch die Tournee verlief nicht nach seinen Vorstellungen und seine ohnehin heftigen Wutausbrüche steigerten sich weiter. In Briefen überhäufte er Robert mit Beschimpfungen und machte zugleich Clara Vorwürfe. Er stellte sogar ihre Zukunft als Virtuosin in Frage. Clara wusste nicht mehr weiter. Der einzige verbleibende Kontakt war die Musik. Clara spielte Roberts Werken in privaten Kreisen. Doch als er 1836 seine gedruckte, ihr gewidmete Klaviersonate Opus 11 zusandte, untersagte ihr der Vater sogar eine Danksagung. Inmitten dieser Unsicherheit und inneren Zerrissenheit entstand eines von Claras erfolgreichsten frühen Werken, die Soiree Musicale Opus 6. Der Zyklus besteht aus 6 Klavierstücken und zeigt eine andere Seite der jungen Künstlerin. Die Musik ist leicht, lyrisch und zugleich von großer Eleganz. Hier verbinden sich romantische Ausdruckskraft, melodisches Gespür und klassische Formklarheit. Die Soiree Musicale wurde rasch bekannt und beliebt. Robert Schumann zitierte später sogar die ersten Takte des 5. Stücks der Mazurka wörtlich in seinen Davidsbündler-Tänzen und wählte dafür bewusst ebenfalls Opuszahl 6. Diese Mazurka Nummer 5 aus Soiree Musicale hören wir nun mit der Pianistin Sophia Veillant.
Thank you.
noch ein bisschen Abwechslung zu gewinnen, hören wir sogleich aus demselben Zyklus der Soirée Musicale die Nummer 1 Toccatina, ebenfalls gespielt von Sophia Veillant. Ende November 1841 unternahmen Clara Schumann und ihr Mann Robert Schumann eine Konzertreise nach Weimar. Während dort Roberts erste Sinfonie erfolgreich aufgeführt wurde, trat Clara gemeinsam mit Franz Liszt auf. Trotz dieser äußeren Erfolge war Clara mit sich selbst unzufrieden, sie zweifelte an ihrem Klavierspiel, ärgerte sich über kleine Missgeschicke und auch die Begegnung mit Liszt bereitete ihr wenig Freude. Sie beneidete ihn um sein weltgewandtes Auftreten, seine scheinbare Mühelosigkeit und den überwältigenden Erfolg seiner brillanten Kompositionen. Claras Verhältnis zu Liszt blieb zeitlebens zwiespältig. Während er ihr stets höflich und respektvoll begegnete, blieb sie ihm gegenüber reserviert und kritisch. Als Komponisten lehnte sie ihn entschieden ab. Seine Musik erschien ihr chaotisch, überladen und von grellen Dissonanzen geprägt, fern von dem, was sie als harmonisch und melodisch empfand. Als Pianist jedoch versetzte Liszt sie immer wieder in Staunen. Sein Spiel empfand sie als geistvoll und hinreißend, auch wenn sie ihm gelegentlich mangelnden Geschmack vorwarf. Den Menschen Liszt beschrieb sie mit widersprüchlichen Worten: gutmütig und herrschsüchtig, liebenswürdig und arrogant, nobel und freigebig, zugleich aber auch hart gegenüber anderen. Nach einem langen und schmerzhaften Rechtsstreit gelang es Robert schließlich, Clara ganz für sich zu gewinnen. Das Jahr 1840 brachte ihre Hochzeit und wohl das glücklichste gemeinsame Jahr ihres Lebens. Robert widmete ihr in dieser Zeit einige seiner berühmtesten Lieder. Eines davon nahm später Franz Liszt zur Hand und verwandelte es in einer seiner hochvirtuosen Klavierbearbeitungen. Ich lasse zum Abschluss der Musikstunde Liszts Bearbeitung von »Die Widmung« erklingen, das Robert Schumann seiner Clara zur Hochzeit widmete. Ich greife hier abermals zur Aufnahme mit Beatrice Rana am Klavier. Musik Clara Schumann schrieb einmal: Das Komponieren macht mir großes Vergnügen. Es gibt nichts, was die Freude des Schaffens überträfe, schon deshalb, weil man dadurch Stunden der Selbstvergessenheit gewinnt, in denen man in einer Welt von Klängen lebt. Zwar plante sie noch ein zweites Klavierkonzert, doch aus dem Jahr 1847 ist nur ein einzelner Konzertsatz in F-Moll erhalten geblieben. Mit den Jahren traten andere Verpflichtungen in den Vordergrund. Konzertreisen, Mutterschaft, die Pflege und Förderung des Werkes ihres Mannes und später auch die Verantwortung für ihre Familie. Zeit und Raum für das eigene Komponieren wurden immer knapper und schließlich notierte sie einen Satz, der berührt. Ich glaubte einst, ich besäße schöpferisches Talent, doch habe ich diesen Gedanken aufgegeben. Eine Frau sollte nicht komponieren. Es hat noch keine gegeben, die es vermocht hätte. Sollte ich erwarten, diejenige zu sein? Heute wissen wir, sie hätte allen Grund dazu gehabt. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute von Ihnen. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.